Also ich fühle mich noch nicht als Gastprediger hier, sondern als Bruder unter Brüdern und Schwestern. Auch wenn ich nicht jeden Sonntag da bin. Ich war 3 Sonntage im Januar in der Ostschweiz in Gemeinden zum Predigen. Und vor 2 Wochen haben wir die Gelegenheit benutzt und haben Uli und Ruth Ziebach mit Familie besucht in Toggenburg und sie lassen euch alle herzlich grüßen. Ich weiß nicht, warum Sie oder du, ich erlaube mir du zu sagen, auch die meisten bin ich ja per du, warum du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist. War es eine Gewohnheit? Es gibt gute und schlechte Gewohnheiten. Von Jesus lesen wir einmal im Lukas-Evangelium, dass er nach seiner Gewohnheit, in die Synagoge ging. Er hatte offenbar die Gewohnheit, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Ich frage mich manchmal, was er als Sohn Gottes denn da alles mitbekommen hat. Aber es heißt, nach seiner Gewohnheit, er hatte diese Gewohnheit. Wenn du diese Gewohnheit auch hast, dann folgst du eigentlich Jesus nach und machst du das, was Jesus auch gemacht hat. Vielleicht weißt du ein Bedürfnis, weil du irgendeine Not hast. Vielleicht möchtest du etwas aus dem Wort Gottes neu erfahren. Vielleicht möchtest du einfach die Geschwister sehen. Es gibt verschiedene Gründe, warum man in den Gottesdienst geht. Der Gottesdienst der ersten Christen, wie der ausgesehen hat, da wissen wir relativ wenig darüber. Das ist interessant. So der wichtigste Anlass im Gemeindeleben, würde ich doch sagen, da lesen wir relativ wenig. Wir lesen 1. Korinther 12 bis 14 ein bisschen, aber da muss Paulus zuerst einmal ein bisschen aufräumen und sagen, wie es eben nicht geht. Aber so genau sagt er dann auch wieder nicht, wie es geht, außer dem, was in 1. Korinther 14, 26 steht. Das ist ja unser Abendgottesdienst. Da heißt es, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, ein Loblied. Er hat eine Lehre, er möchte etwas weitergeben. Er hat eine Offenbarung, er hat ein besonderes Wort vom Herrn. Er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung davon. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Offenbar kamen die ersten Christen zusammen, um sich zu erbauen, gegenseitig, so quasi eine geistliche Teilete. Jedes hat etwas mitgebracht. Vermutlich haben die ersten Christen auch vieles vom Synagogengottesdienst übernommen. Zur Zeit Jesu ist man in den Tempel gegangen, um anzubeten. Das lesen wir öfters mal. Aber wenn man natürlich weit weg war, war kein Tempel da. Ist man in die Synagoge gegangen. Aber in der Synagoge war eigentlich das Schwergewicht auf der Lehre, das weiterzugeben. Gemeinschaft und Gebet, das hatte man eigentlich zu Hause. Ich möchte heute Morgen 3 wichtige Elemente betonen und hervorheben. Das einmal kommen wir zusammen, um Gott anzubeten. Und da hat mir ja Etienne Josi letzten Sonntag so quasi wie ein Sprungbrett hingehalten. Es war wirklich eine gute Predigt. Ich habe die sehr geschätzt. Wir kommen zusammen, um das Wort Gottes zu hören und wir kommen zusammen, um Gemeinschaft zu haben. Das sind meine 3 Punkte. In einem Lied, das letzte Lied, glaube ich, war es, hieß es, komm und lobe den Herrn. Manchmal muss man sich das selber sagen. Meine Seele, komm und lobe den Herrn. Ich meine, man kann Gott auch allein loben. Und ich hoffe, wir tun das, auch in unserem Alltag, dass wir immer wieder ein Lob Gottes auf den Lippen haben. Danken für etwas, was gerade geklappt hat. Kürzlich habe ich da etwas bei meiner Elektronik da machen müssen. Und ich war so froh, dass das Kabel, das mir aus der Hand gerutscht ist, nicht einfach hinten heruntergefallen ist und ich dann unten das wieder hochheben musste. Das war ein Grund, Gott zu loben. Danke, Herr, dass das Kabel nicht runtergefallen ist. So dürfen wir im Alltag Gott immer wieder loben und danken. In einem Lied aus dem 17. Jahrhundert heißt es: Dankt unserem Gott, Lob singet ihm, rühmt seinen Namen mit lauter Stimme, Lob singt und danket allesamt. Gott loben, das ist unser Amt. Das ist unsere Aufgabe. In einem Lied hat es geheißen, wir leben für die Ehre des Herrn. Ich habe den Eindruck, das ist der tiefste Sinn des Lebens, zur Ehre Gottes leben. Und es ist mein Wunsch, mein tiefster Wunsch, dass ich bis zum Schluss meines Lebens Gott Ehre bereite. Auch wenn ich einmal ein Pflegefall bin. Und ich hoffe, wisst ihr, wenn dann mein Hirn meine Worte nicht mehr so kontrollieren kann, dass dann Lob aus meinem Herzen kommt, wenn ich es selbst nicht mehr mit meinem Kopf machen kann. Gott ehren und loben, ich denke, das ist der tiefste Sinn des Lebens. Wir sind geschaffen zur Ehre Gottes. Also es ist wichtig, dass wir das für uns allein zu Hause auch immer wieder tun. Wir haben, in meinem Lied hat es geheißen, Gott gibt uns 10.000 Gründe, ihn zu loben. Wir müssen einfach die Augen offen halten und dann sehen wir einen Grund, Gott zu loben. Aber, und das steht eben auch in der Bibel, das ist mir bei dem Lesen der Psalmen immer wieder aufgefallen, es ist davon die Rede, dass wir Gott in der Gemeinde loben sollen, mit anderen Christen zusammen. Jetzt ist das die erste Folie. Nein, das ist nicht die erste, das ist die erste, ja. Mein Fuß steht fest auf rechtem Grund. Ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Und im Russischen heißt es in der großen Versammlung. В большой, jawohl. Oder Psalm 68, lobet Gott in den Versammlungen, den Herrn, ihr vom Brunnen Israels. Oder Psalm 22, ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Psalm Vers 26, ich will dich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Psalm 111, Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Und Psalm 149, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Also wir haben da eine ganze Reihe von Versen, die uns zeigen, dass es eben auch wichtig ist, dass wir in der Gemeinde zusammenkommen und miteinander Gott loben. Wenn ich Gott lobe zu Hause, habe ich gewöhnlich kein Orchester, kein Musikteam, das mich begleitet. Das tönt nicht so großartig. Ich singe dann oft in meinem Herzen. Und ich schätze es, dass wir zusammenkommen können und Gott loben können. Das ist ein Grund, warum wir in den Gottesdienst gehen sollten. Gott danken für die vergangene Woche. Und vielleicht sollten wir auch manchmal in der Anbetungszeit auch Gelegenheit geben, dass fürs Gebet, fürs persönliche Gebet, dass Leute mit persönlichen, mit eigenen Worten Gott loben können. Etienne Josi hat ja letzten Sonntag darüber gepredigt. Unser Jahresthema ist ja, kommt, lasst uns anbeten. Und ein Satz, den ich mir notiert habe, ist, er hat gesagt, wenn wir hier am Sonntagmorgen in die Gemeinde kommen, dann werden wir aus Konsumenten Produzenten. Wir kommen nicht nur hierher, um zu genießen und zu konsumieren, sondern wir kommen hierher, um zu produzieren, Lob produzieren. Jetzt nicht irgendwie gekünstelt, sondern aus tiefstem Herzen Gott loben und Gott anbeten. Und es hat mich sehr beeindruckt, dieses Lied von Red Mattman, ich bringe dir mehr als ein Lied. Ich habe das leider immer gekannt, aber ich habe nicht gewusst, was für eine Geschichte dahinter steht. Oder dass einfach die Gemeindeleitung gemerkt hat, ja, die Leute, die kommen wegen der Musik. Und so. Aber eigentlich steht Jesus nicht mehr im Mittelpunkt. Und dann haben sie einfach mal alle Musikinstrumente und alles weggelassen, damit das zum Ausdruck kommt, was wirklich im Herzen ist. Also der erste Punkt, der erste Grund, warum wir in den Gottesdienst gehen sollten, dürfen, können, ist, wir wollen zusammenkommen, Gott zu loben und Gott anzubeten. Und wenn wir nur dafür zusammenkämen, das wäre Gottesdienst. Der zweite Punkt. Wir kommen zusammen, um Gottes Wort zu hören. Das hat in der reformierten Theologie ein ganz besonderes Gewicht. Nach reformierter Dogmatik, also nach Calvin, nach Luther und so, ist Gemeinde da, wo Gottes Wort verkündigt wird und die Sakramente gefeiert werden. Abendmahl und Taufe. Das ist so die Definition dieser reformatorischen Theologen. Das ist Gemeinde, wo man zusammenkommt, um Gottes Wort zu hören und miteinander das Abendmahl zu nehmen. Ich denke, das ist ein Teil des Ganzen, aber ein wichtiger Teil. Aber in der reformierten Kirche bekam das Wort Gottes ein ganz besonderes Gewicht im Gottesdienst. Im katholischen Gottesdienst ist die Eucharistie, die Abendmahlsfeier, wenn ich das recht verstanden habe, eigentlich ein bisschen das Zentrum. Und die reformierte Theologie hat gesagt, nein, das Wort Gottes steht im Zentrum. Und in Zürich hat es eine Kirche, die St. Peterskirche, die hat das größte Zifferblatt in Europa. Ich habe ein Bild damit gebracht, hat fast 9 Meter Durchmesser. Der Minutenzeiger geht 45 Zentimeter pro Minute, also fast pro Sekunde 1 Zentimeter. Und das Auffällige ist, da, wo in der katholischen Kirche der Altar stand, da in der Mitte vorne, da haben die demonstrativ die Kanzel in die Mitte gesetzt, um zu zeigen, das Wort Gottes ist der Mittelpunkt. Und ähnlich finden wir das auch in der Synagoge. Ich kenne mich nicht so gut aus, ich weiß nicht, ob das in allen Synagogen so der Fall ist, aber hier habe ich jedenfalls ein Bild gefunden. Da sind die Tora-Schriftrollen, also die 5 Bücher Mose, das Gesetz steht in der Mitte vorne in der Synagoge und wird feierlich aus den Hüllen genommen und dann gelesen. Man hat die 5 Bücher Mose, in den meisten Traditionen hat man die aufgeteilt. Man hat jeden Sabbat ein Stück gelesen, sodass man in 3 Jahren einmal durch die ganzen 5 Bücher Mose kam. Also Schriftlesung hat ein wichtiger Teil im Synagogengottesdienst. Und eben die ersten Christen, denke ich, haben vieles von diesem Synagogengottesdienst übernommen. Wir lesen in 1. Timotheus 4, Vers 13, da mahnt Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Also das Vorlesen des Wortes Gottes hatte einen wichtigen Teil im Gottesdienst. Und das ist auch verständlich, die Leute hatten ja nicht alle Bibeln in 14 Übersetzungen oder zu Hause. Wenn man das Wort Gottes hören wollte, musste man in den Gottesdienst gehen und da wurde es vorgelesen. Und vermutlich wurde da sehr viel vorgelesen. Es wurde sicher aus dem Alten Testament vorgelesen. Wenn wir das Neue Testament anschauen, am häufigsten wird im Neuen Testament aus den Psalmen, aus Jesaja und aus dem 5. Buch Mose zitiert. Man kann annehmen, dass diese Bücher ein besonderes Gewicht hatten, weil sie natürlich, vor allem Psalmen und Jesaja, viel von Jesus sprechen. Wahrscheinlich waren das die Bücher, die man am meisten kopiert hat und verkauft hat. Der Äthiopier, von dem wir in Apostelgeschichte 8 lesen, der hat wahrscheinlich für viel Geld hat sich eine Jesaja-Rolle gekauft und hat dann auf der Heimfahrt hat er das Autoradio ausgeschaltet und hat Jesaja gelesen. Und das war üblich im Altertum, dass man laut las und als Philippus, dieser Jünger Jesu, dann durch den Heiligen Geist da auf ihn aufmerksam wurde, hat er gemerkt, was er liest, und er hat gerade Jesaja 53 gelesen. Und Philippus hat ihn angesprochen und gesagt, verstehst du, was du liest? Und da sagt er, wie soll ich das verstehen, wenn mir das niemand erklärt? Und dann hat Philippus ihm das Evangelium erklärt. Also Lesen des Wortes Gottes hat einen großen Stellenwert. Und Paulus sagt in Kolosser 3,16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Wieder, wie 1. Korinther 14,26, mit Psalmen, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Ich denke, viele von uns waren schon mal in einem katholischen Gottesdienst. Diejenigen, die noch nicht waren, würde ich sagen, geht einmal, schaut einmal, wie das dort aussieht. Manches ist uns fremd, aber, und das habe ich herausgefunden, es wird wahrscheinlich in keiner Kirche der Welt so viel Wort Gottes gelesen wie in der katholischen Kirche, wenn man sich an die offizielle Liturgie hält. Nach der offiziellen Liturgie wird ein Abschnitt aus dem Evangelium gelesen, fortlaufend. Es kommt ein Text aus dem Alten Testament, abgestimmt auf das Evangelium. Es kommt etwas aus den Briefen und es kommt ein Psalm. Mein Kollege Andreas Quint von Breitenbach, den ich mal darauf angesprochen habe, hat gesagt, ja, weißt du, ich kann nicht alle vier Lesungen machen, der Gottesdienst würde zu lang. Aber das wäre eigentlich Tradition in der katholischen Kirche, Wort Gottes zu lesen. Und wahrscheinlich stimmt die Bemerkung, die ich gelesen habe, dass keine christliche Kirche mehr Wort Gottes hat im Gottesdienst als die katholische Kirche. Schade sind manchmal einfach die Dinge, die dann dazukommen, oder? Das ist manchmal schwierig. Die Predigt soll ja die Bibel auslegen. Nicht so, wie ich das häufig mache und auch heute Morgen mache. Ich habe nicht einen Bibeltext, den ich auslege. Das wäre eigentlich besser als das, was ich oft mache. Ich predige oft thematisch Themen, heute Morgen eben Gottesdienst. Und da muss ich verschiedene Bibelstellen lesen. Das hat die Gefahr, wisst ihr, mit der Bibel kann man fast alles beweisen. Kommt darauf an, welche Verse man dann nimmt. Und deshalb wäre eigentlich besser, einen Text einfach so auszulegen. Ich möchte auch ermutigen, die Bibel mitzunehmen. Wenn ihr einmal merkt, ich habe nichts von der Predigt, dann lest ihr einfach in der Bibel. Und ja, gut. Der dritte Grund, das war der zweite Grund, warum wir in den Gottesdienst gehen, wir sollen Gottes Wort hören. Es wurde vorgelesen, die meisten Prediger legen das Wort Gottes aus. Und der dritte Punkt ist das, was Hebräer 10, Vers 24 und 25 steht. Entschuldigung, da habe ich jetzt die russische Übersetzung nicht. Das werdet ihr aber finden. Wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb sollen wir unsere Gemeindeversammlungen nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Vielmehr sollen wir uns gegenseitig Mut machen und das umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag, gemeint ist der Tag der Wiederkunft Jesu, kommt. Das war eigentlich der Vers, der mich motiviert hat für diese Predigt. Im letzten Kursabend vom BAO-Kurs hatten wir die Lektion «Einander ermutigen». Und da wurden wir ermutigt, in den Gottesdienst zu kommen mit dem Gedanken, ich möchte heute jemanden ermutigen. Ich möchte hierher kommen, nicht nur für mich, sondern ich möchte anderen etwas mitgeben. Jetzt muss man aufpassen, wisst ihr, wenn man dann einfach jemanden ermutigen will, ob man selbst entmutigt ist und einfach unter dem Druck steht, ja, jetzt muss ich irgendein mutmachendes Wort sagen. Oder wenn ich jetzt sagen würde, ja, soll jetzt jeder seinem Nachbarn ein ermutigendes Wort sagen? So nicht, wisst ihr, so gekünstelt. Aber einfach mit dem Gedanken kommen. Auch nicht so, wie ich das gehört habe. Das hat einmal unser schon längst pensionierter Mitarbeiter Mathieu Eckler gesagt. Mathieu Eckler ist ein bisschen ein Phänomen. Er war Evangelist in unseren Kreisen, hat gepredigt und ich habe ihn sehr geschätzt immer wieder. Und er hat kurz vor seiner Pensionierung, denke ich, hat er angefangen, ein Hilfswerk in Indien aufzubauen, vor allem unter Zigeunern und unter Waisenkindern. Contactions ist sein Werk. Das wird jetzt von seinem Schwiegersohn und Tochter weitergeführt. Und er hat einmal erzählt, als er so die ersten paar Male nach Indien ging, selbst nicht einmal richtig Englisch konnte, dass dann eine Frau seine Frau telefoniert hat. Und er gesagt hat, oh, weißt du, ich habe gelesen, da in Indien, da sind Überschwemmungen und da ist viel Kriminalität und einfach alles, was negativ ist, hat sie ihr aufgezählt. Und am Schluss hat sie gesagt, ja, weißt du, Esther, ich wollte dir einfach telefonieren und ein bisschen Mut machen. Nicht so, aber manchmal merkt man einfach, vielleicht es geht jemandem nicht gut. Einfach fragen, du, kann ich dir irgendwie helfen oder wie? Einfach da muss man sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber ich denke, einander ermutigen, das sagt uns das Wort Gottes. Wir sollen den Kontakt in der Gemeinde pflegen. Wir sollen zusammenkommen, nicht nur für uns selbst, sondern auch für die anderen. Ich meine, allein schon dadurch, dass du heute Morgen da bist, bist du eine Ermutigung für andere. Nur schon deine Gegenwart. Es macht irgendwie Mut, wenn man eine große merkt, ich bin nicht allein mit meinem Glauben. Und Christenverfolgung bedeutete oft Versammlungsverbot. Die Hugenotten, die protestantischen Franzosen, die haben sich in Verstecken versammelt. Église du désert, die Kirche in der Wüste. Und sie haben oft weite Wege auf sich genommen, um Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen, um nicht allein zu sein. Und das Versammlungsverbot, das wir am Anfang der Pandemie hatten, das war nicht Christenverfolgung. Wir Kirchen bekamen ja dann Privilegien, die andere Organisationen nicht bekamen. Wenn Christen zusammenkommen, ist das ein Risiko, auch entdeckt zu werden. Allein kann ich an meinem Glauben leben und das merkt niemand. Aber sobald wir zusammenkommen, in Gebieten wie in Nordkorea, haben wir gerade gestern dafür gebetet, aufgrund des Gebetsheftes Open Doors. Der Staat hat ein sehr waches Auge. Wo kommen Leute zusammen? Sind das Christen? Wir sollen einander ermahnen zur Liebe und zu guten Werken. Und das hat mir schon geholfen, dann in Christen, wenn ich mit jemandem Probleme hatte, dass ich dann gemerkt habe, ja, diese Person hat mir eigentlich ein Rezept, wie ich mit dieser Person in Liebe umgehen kann. Wir sollen uns ermahnen zu guten Werken. Vor allem in Timotheus und Titusbrief ist sehr viel davon die Rede, dass wir gute Werke tun sollen, dass wir anderen helfen sollen, dass wir ein Auge offen haben sollen für andere. Und das einander ermutigen, eben, wir sollten mit dieser Haltung kommen in den Gottesdienst. Ich will eine Ermutigung sein für andere, auf irgendeine Art und Weise, nicht gekünstelt, nicht erzwungen, sondern einfach, wie es sich ergibt. Aber vor allem darf das im Hauskreis stattfinden. Und deshalb bin ich überzeugt, die beste Gemeindeorganisation ist die, wenn jedes in der Gemeinde in einem Hauskreis ist. Vielleicht sagst du, ja, mir sagt das nichts. Oder ich habe nichts davon. Aber vielleicht hätten andere etwas von dir. Wenn du den Hauskreis nicht brauchst, ist das kein Argument, nicht in den Hauskreis zu gehen. Vielleicht brauchen andere dich. Ist ja gut, wenn es dir so gut geht, dass du das nicht brauchst. Aber wenn es dir so gut geht, dann hast du doch etwas anderen zu bringen, zu zeigen, wie man es machen kann, dass es einem gut geht. Also ich möchte wirklich ermutigen, dass, wenn ihr nicht in einem Hauskreis seid, dass ihr euch anschließt. Weil eben im kleinen Kreis kann man einander ermutigen, einander stärken, kann man auch die Sorgen teilen und miteinander tragen. Das kann man in der großen Gemeinde so nicht tun. Das ist unsere Vision. Begeistert Kirche sein, Gott und Menschen lieben. Und das hat auch etwas mit Gottesdienst zu tun. Gott lieben, wenn wir Gott lieben, dann kommen wir zusammen und beten ihn an. Wenn wir Menschen lieben, dann kommen wir zusammen und ermutigen einander. Erster Punkt, wir kommen zusammen, um Gott anzubeten. Dritter Punkt, wir kommen zusammen, um einander zu ermutigen, einander eine Ermutigung zu sein. Und dazwischen stehe ich. Ich darf kommen, um das Wort Gottes zu hören. Das sind die drei Punkte. Ich habe einmal von eine Geschichte gehört von einem Bauern. Der hatte verschiedene Schicksalsschläge zu tragen. Ganz verschieden, es ist nicht ausgeführt, was alles, Todesfälle wahrscheinlich, vielleicht Unglück im Stall, vielleicht Missernten, wie auch immer. Und er ging nicht mehr in den Gottesdienst. Und eines Tages hat der Pfarrer ihn aufgesucht. Und sie saßen da in der Stube vor dem Schminee. Der Pfarrer hat nichts gesagt. Der Bauer hat nichts gesagt. Und nach einer Weile nimmt der Pfarrer mit der Zange so ein Holzscheit aus dem Feuer heraus und legt es vorne hin. Und was passiert? Die Glut geht zurück, es raucht nur noch. Und der Bauer hat gesagt: Herr Pfarrer, ich habe die Predigt verstanden. Ich komme am Sonntag wieder in den Gottesdienst. Wir wollen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir in einer Situation sein dürfen, wo wir nicht Angst haben müssen, am Sonntag zusammenzukommen, wie das viele Christen auf dieser Welt haben müssen, wo sie nicht wissen, ob es nicht wieder ein Attentat oder so etwas gibt. Wir wollen das nicht vergessen, Herr, welches Privileg wir da haben. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das auch ausnützen und davon profitieren. Herr, dass wir am Sonntag zusammenkommen mit dem Wunsch, dich anzubeten von ganzem Herzen. Dass wir begierig sind, dein Wort zu hören und etwas zu lernen aus deinem Wort. Und dass wir auch zusammenkommen und dass wir einander auch immer wieder eine Ermutigung sein dürfen. Schon nur mit der Tatsache, dass wir da sind. Amen.